Guten Morgen. In den letzten Predigten hörten wir einiges über die Zustände in der Gemeinde von Korinth, über egoistisches, liebloses und überhebliches Verhalten. Paulus zeigte den Korinthern, dass sie als Körper von Jesus Christus hier auf der Erde leben und deshalb einander in der Vielfalt ihrer Fähigkeiten und Gaben brauchen. Ja, sie gehören zusammen und können nicht andere ausschließen, nur weil diese nicht dieselben Gaben oder Prioritäten haben. Dann zeigte er ihnen, dass ohne die gegenseitige Liebe alles christliche Tun wertlos ist und alle Erkenntnis und Gaben heute nur Bruchteile sind, aber in der Ewigkeit Liebe, Glaube und Hoffnung für immer bleiben werden. Nun, heute im Kapitel 14, da gehen wir mit Paulus zurück zu den Problemen in Korinth. Die herrschende Unordnung und die Überheblichkeit in der Gemeinde. Paulus will ihnen helfen, wirklich Gottes Bodenpersonal zu sein, in Liebe und in gegenseitiger Ermutigung. Bei unseren Taten macht die Motivation den großen Unterschied, ob sie gut sind oder schlecht. In 1. Korinther 14, 1-4 lesen wir: Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Denn wem die Gabe geschenkt wird, in anderen Sprachen zu reden, der spricht zu Gott, aber nicht zu Menschen, weil ihn niemand versteht. Er redet durch die Kraft des Geistes, aber es sind Geheimnisse, die er ausspricht. Wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen, im Glauben an den Herrn zu wachsen, und er ermutigt und tröstet sie. Wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Doch wer prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. Die Frage, die Paulus für uns hier aufwirft, ist: Welche Art von Worten baut die Gemeinde auf? Und das ist ja das Ziel, darum geht es auch in der Liebe. Die Sprachenrede ist eine Gabe des Heiligen Geistes, aber die Gläubigen in Korinth benutzten sie als Zeichen geistlicher Überlegenheit und nicht zur Förderung der geistlichen Einheit. Geistliche Gaben sind nur dann nützlich, wenn sie richtig eingesetzt werden, um allen in der Gemeinde zu helfen. Wir dürfen sie also nicht dazu benutzen, uns selber hervorzuheben oder groß zu machen oder von anderen abzugrenzen, wie es in Korinth der Fall war. Paulus stellt nun der Sprachenrede die Prophetie gegenüber. Und im folgenden Teil vom Kapitel 14, das ihr gerne auch zu Hause nochmals lesen könnt, da verwendet er ein Beispiel aus Jesaja 28. Und das möchte ich mit euch genauer anschauen. Paulus verwendet ein Beispiel von Prophetie, um zu zeigen, was Gott mit den Sprachen machen wollte, nämlich das Volk Israel herausfordern zum Nachdenken. Die Israeliten verachteten die Worte, die Gott durch Jesaja zu ihnen redete, und bezeichneten die klaren Warnungen als kleinkindliches Geplapper. Deshalb sagte ihnen Jesaja in Kapitel 28, 11-13: Ja, Gott wird tatsächlich durch rätselhafte Rede und in fremder Sprache zu diesem Volk sprechen. Er hatte ihnen gesagt, hier werdet ihr Ruhe finden, die Erschöpften können sich ausruhen. Doch sie wollten nicht hören. Deshalb wird es tatsächlich so kommen, dass ihnen mal hier, mal dort, dass ihnen das Wort des Herrn wie ein Blabla und ein Papperlapapp, wie bedeutungsloses Geschwätz mal hier, mal dort vorkommt. Darüber sollen sie rücklings stolpern und zerschmettert werden, in die Falle gehen und gefangen werden. Nun, das ist ein Text, den Jesaja damals den Israeliten sagte, für die Zukunft, etwas, was Gott tut, was aber klar zum Ausdruck brachte, dass die Israeliten auch zu diesem Zeitpunkt Gottes Wort verachtet haben und Gott ihnen deshalb keinen Frieden und keine Ruhe schenkte. Nun, erinnert ihr euch an die Pfingstpredigt? Da ist zum ersten Mal der Heilige Geist über viele Menschen ausgegossen worden. Und es zeigte sich durch Sprachenreden. Dort redeten die Jünger in den Sprachen aller Völker des Römischen Reiches. Also nicht unverständliche Worte, papperlapapp, sondern ganz klare Worte Gottes an das ganze Volk. Nur nicht in Jüdisch. Und jeder Nicht-Jude verstand, was sie sagten, nur die Juden nicht. Und diese lachten über die Jünger, statt aufmerksam zu werden und auf Gottes Reden zu hören. Also, Gott erfüllte die Prophetie von Jesaja dort an diesem Tag und die Israeliten dachten nicht daran, dass Gott das schon angekündigt hatte. Es gab trotzdem etwa 3000 Menschen, die sich von Gott ansprechen ließen und zu Gott umkehrten. Und das ist das Tolle. Gott schenkt solche Gaben, damit Menschen die Möglichkeit haben, umzukehren. Bei den Korinthern hingegen wurde das Sprachengebet als Zeichen der Geisterfülltheit angesehen und es bewirkte Spaltungen, statt Menschen zu Gott zu führen. Da hieß es, nur wenn du in Zungen reden kannst, hast du den Heiligen Geist. Und ja, das stimmte nicht, weil der Heilige Geist nicht nur die Sprachen gibt, sondern auch andere Gaben. Und nicht jeder jede Gabe bekommt. Also die Korinther tönten wie Instrumente, die keine klare Melodie spielen und deshalb keine Freude aufkommen lassen. Wie eine Gitarre, die nicht gestimmt ist und du weißt nicht, in welcher Tonhöhe du nun singen sollst. Paulus nimmt auch dieses Beispiel, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass klare, verständliche Worte in der Gemeinde geredet werden, damit die Gemeinde aufgebaut wird, ermutigt wird und vorwärts gehen kann. Damit die Gemeinde auch Gott richtig kennenlernt, braucht sie klare Worte von Gott und über Gott. Deshalb hilft es jedem in der Gemeinde mehr, wenn wir Gottes Wort richtig weitergeben und auslegen. Und das ist eigentlich der Sinn des Wortes Prophetie. Paulus fordert die Gemeinde auf, nach der Gabe der Prophetie zu streben, weil Propheten in das Leben der Mitmenschen hineinsprechen, um diese zur Umkehr zu Gott aufzufordern. Gottes Ziel für unseren Gottesdienst ist es, dass Menschen durch Gottes Wort korrigiert, ermutigt und motiviert werden. Und dafür braucht es klare Worte im Gottesdienst. Der zweite Punkt ist, welches Ziel soll der Gottesdienst haben? In den Versen 18 bis 20 schreibt Paulus: Ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle, aber in einer Gemeindeversammlung spreche ich lieber 5 verständliche Worte, die anderen helfen, als 10.000 Worte in anderen Sprachen. Liebe Brüder, seid nicht wie Kinder, wenn es darum geht, diese Dinge zu verstehen. Seid unschuldig wie kleine Kinder, wenn es um das Böse geht. Aber im Verstehen dieser Dinge, und das Verstehen dieser Dinge bedeutet auch im Denken, sollt ihr reif und erwachsen sein. Es geht also darum, dass der Gottesdienst uns hilft, reif zu werden, erwachsen zu werden, fähig zu unterscheiden und zu verstehen, was Gottes Wille ist und auch, was Gottes Wesen entspricht. Deshalb soll im Gottesdienst Gottes Wort die zentrale Rolle einnehmen. Damals hatten sie aber nur das Alte Testament. Und ich denke, auch uns geht es heute noch oft so, dass wir Mühe haben, im Alten Testament wirklich so Gottes Wort in der Klarheit zu erkennen, Gottes Plan dahinter zu sehen, so dass es auch für uns hilfreich ist, wenn jemand die Gabe hat, das gut und klar auszulegen und zu erläutern. Und das ist die Prophetie. Wir heute haben durch das Neue Testament klare Aussagen über Gottes Plan, wie wir Menschen gerettet werden. Also, welches Ziel hat unser Gottesdienst? In den Versen 26 und 31 bis 33 lesen wir: Was folgt daraus, liebe Brüder? Wenn ihr euch versammelt, wird der eine singen, der andere lehren, wieder ein anderer wird eine besondere Offenbarung Gottes weitergeben, einer wird in einer anderen Sprache reden, während ein anderer erklärt, was gesagt wurde. Doch alles, was geschieht, soll für alle hilfreich sein und sie im Herrn aufbauen. Auf diese Weise können alle prophetisch reden, doch einer nach dem anderen, damit alle lernen und ermutigt werden. Wer prophetisch redet, hat Kontrolle über sich selbst und kann warten, bis er an der Reihe ist. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens, wie auch in allen anderen Gemeinden. Was uns dieses Bild zeigt, das ist, dass damals die Gottesdienste nicht so strukturiert waren wie bei uns heute. Beziehungsweise es gibt auch heute Gemeinden, die sich an dem Vorbild der Korinther halten und es auch nicht strukturiert halten. Nun, damals war es manchmal chaotisch. Manchmal war es auch so, dass niemand genügend vorbereitet war, indem er im Alten Testament studiert hat und eine Botschaft daraus für die Gemeinde hatte. Also war manchmal weniger Lehrreiches dabei, manchmal mehr. Es war unterschiedlich. Und Paulus hat auf diesen Missstand hingewiesen. Er hat hier gezeigt, wie ein Gottesdienst Gott wohlgefällig und auch Gottes Wesen entsprechend gefeiert werden kann. Gott liebt Gemeinschaft, sonst hätte er uns Menschen nicht retten wollen. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Gott liebt eine klare Ordnung. Das sehen wir an der Schöpfung, wie alles so wirklich durchdacht, geordnet ist, auch wenn es für uns oft im Moment nicht verständlich ist. Und die Forscher, wenn sie eine Frage gelöst haben, 5 weitere Fragen finden. Aber Gott ist ein Gott der Ordnung. Sonst wäre unsere Erde schon längst von einem anderen Stern abgeschossen worden. Ja, und Gott ist ein Gott des Friedens und der Liebe. Und auch das soll in der Gemeinde zum Ausdruck kommen. Auch in den Gottesdiensten. Also, daraus wird sichtbar, dass die Gottesdienste keine Präsentation der besten Redner, keine Demonstration der weisesten Männer sein soll oder der hervorragendsten Musiker, sondern etwas von Gottes Frieden, Barmherzigkeit und seiner unermesslichen Liebe zeigen soll. Und wir merken das immer wieder, dass Gott auch in den Gottesdiensten Sachen zusammenfügt, unvorbereitet, die zeigen, dass er diese Vielfalt geschenkt hat, damit wir uns gegenseitig wirklich gut tun. Nun, die dritte Frage, die hier auftauchte, das ist, was hindert im Gottesdienst? Paulus zeigt in diesem Kapitel 3 Dinge, welche im Gottesdienst die Ausrichtung auf Gottes Wort und die Gemeinschaft stören. Das erste ist Reden, ohne dass es jemand versteht. In Vers 9, wenn ihr in einer Sprache zu Menschen redet, die sie nicht verstehen, woher sollen sie dann wissen, was ihr meint? Ihr könntet genauso gut in den Wind reden. Nun, wir Christen haben manchmal auch ein Vokabular, das beinahe diesem ähnelt. Wir müssen uns auch in den Predigten überlegen, ob das, was wir sagen, die Zuhörer auch richtig verstehen können. Nun, das andere über die Sprachen habe ich schon genug erklärt. Der zweite Punkt ist, einfach mitten in einer Predigt Fragen stellen oder den Redenden direkt in Frage stellen, konfrontieren oder abschießen. In Vers 35 steht, wenn Sie Fragen haben, sollen Sie zu Hause Ihre Ehemänner fragen, denn es steht Ihnen nicht zu, in der Gemeindeversammlung zu sprechen. Nun, die Frage da, die manche stellen, ist, ob Frauen in der Gemeinde mit einem Redeverbot belegt sind. Aber diese Frage erübrigt sich, wenn wir den ganzen Korintherbrief lesen, zum Beispiel in Korinther 11, wo die Frauen in der Gemeinde beten, oder dann all die anderen Stellen, denken wir nur an Priscilla und Aquila, oder all die anderen Mitarbeiterinnen, die in fast jedem Brief im Neuen Testament erwähnt werden, inklusive der Prophetinnen in der Apostelgeschichte. Also absolutes Redeverbot, das sehe ich im Neuen Testament nicht. Nur die Frage ist, was war da das Problem? Und scheinbar haben sich Frauen die Freiheiten, die sie gegenüber der Kultur in Korinth, in der christlichen Gemeinde neu bekommen haben, eben falsch ausgelegt, störend, nicht hilfreich, nicht erbauend. Und vielleicht wollten sich auch einige einfach selber in den Vordergrund stellen und haben durch ihr Verhalten im Gottesdienst gestört. Paulus sagt, diese Fragen, die könnt ihr auch nach dem Gottesdienst klären. Und das ist auch heute so. Wenn ihr Fragen habt zu einer Predigt, der Prediger ist anschließend gerne bereit, diese Fragen zu beantworten. Und wenn ein Prediger komplett falsch liegt mit dem, was er sagt, dann gibt es noch als Ansprechpersonen die Gemeindeleitung, die dann aktiv werden sollte. Dann redet mit diesen. Überheblichkeit und Sturheit ist der dritte Punkt. In Vers 36: Meint ihr etwa, das Wissen um Gottes Wort beginnt und endet bei euch Korinthern? Da irrt ihr euch. Paulus verwendet diese harten Worte, weil die Korinther die Anweisungen vom ersten Vers absolut dringend brauchten, nämlich: Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Wenn in der Gemeinde es beginnt zu kochen, wenn Spaltungen entstehen, dann müssen wir genau an diese Kapitel und an diese Verse denken und fragen: Wo stehe ich mit dem, was ich tue, mit dem, was ich sage? Stehe ich da in der Liebe Gottes? Ist es der Heilige Geist, der mich hier benutzt? Oder ist der Teufel gerade da dran, bei mir zu schüren, weil ich mich benachteiligt fühle, weil ich mich unterschätzt empfinde, nicht dastehe, wo ich denke, ich sollte stehen? Ja, es ist gut, in der Gemeinde miteinander zu reden und sich dabei immer von der Liebe leiten zu lassen. Und wenn du in irgendeiner Richtung das Gefühl hast, du hast Probleme mit Leuten in der Gemeinde oder mit Sachen in der Gemeinde oder du wirst nicht berücksichtigt, dann melde dich bei uns. Wir sind gerne für Gespräche bereit. Es ist nicht nötig, dass etwas aufkochen muss. Wir hatten letzthin da so eine Darstellung über die Kommunikation in der Gemeinde. Und etwas, was am besten funktioniert, das ist das unsichtbare Telefon hinten herum. Da musst du nur ein paar Leuten etwas erzählen und plötzlich wissen es fast alle. Nur meistens sind es nicht die Sachen, die von der Gemeindeleitung weitergegeben werden, sondern eher etwas negativ gefärbte Kommentare. Und die gehören eigentlich gerade zur Gemeindeleitung, damit man da in Ordnung und im Frieden Sachen klären kann. Der Liebe gemäß. Also, wenn wir zusammenkommen, dann wollen wir Gott loben. Wir wollen uns von Gott korrigieren und aufbauen lassen und miteinander Freude erleben in der Einheit, die uns der Heilige Geist schenkt. Durch die Liebe, die der Heilige Geist in unsere Herzen ausgegossen hat. Wir lesen in Römer 5,5: Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und als Schlussvers setzte Paulus für den Gottesdienst den 1. Korinther 14,40: Doch achtet darauf, dass alles angemessen und geordnet geschieht. Denken wir daran, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Gottes Vertreter hier auf Erden. Als Gemeinden sind wir der Leib von Jesus Christus. Also, wir repräsentieren Gott. Das, was wir tun und reden, das soll etwas von Gottes Wesen darstellen und zeigen, damit Menschen sehen, da ist der Ort, in dem sie Ruhe finden können, in dem sie Trost und Erbauung bekommen. So wie Jesaja schon damals den Israeliten das angekündigt hat. Hören wir auf Gottes Wort und dann bekommen wir das auch hier. Ich möchte zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du dein Wort uns gegeben hast, dass wir durch die ganze Evangelie und durch das Neue Testament in so vielen Sachen dürfen Klarheit haben, was im Alten Testament doch manchmal wie durch einen Spiegel war. Herr, danke, dass wir aber auch auf die Zukunft dürfen hinschauen, wenn du wiederkommst und wir alles in Klarheit und in Vollkommenheit dürfen sehen und erfahren, wenn unsere Erkenntnis wirklich als Stückwerk sichtbar wird und du uns das volle Verstehen schenkst. Und ich danke dir, dass du bis dann mit uns unterwegs bist und uns durch deinen Heiligen Geist führen und leiten und auch mit deiner Liebe erfüllen willst. Ich danke dir dafür. Amen.